Hier ist der Tag in Berlin und Brandenburg. Mein Name ist Dietmar Ringel. Der Krieg im Nahen Osten wirkt sich weiter auch auf Berlins Straßen aus. Sonntagnachmittag kamen über 1000 Menschen zu einer Demonstration auf den Potsdamer Platz für Solidarität mit Palästinenserinnen und Palästinensern. Die Polizei hatte die Demo verboten, wegen Sorgen vor antisemitischen und extremistischen Inhalten, aber sie aufzulösen hat Stunden gedauert. Wir hätten diese unerträglichen Bilder gerne verhindert, sagt Polizeipräsidentin Barbara Slowik und musste die Arbeit der Polizei im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses erklären. Unsere landespolitische Korrespondentin Sabine Müller hat zugehört.
Man merkte der Polizeipräsidentin den Erklärungsdruck durchaus an, so akribisch, wie sie beschrieb, was gestern ablief. Angemeldet war laut Slowik eine kleine Mahnwache mit maximal 50 Teilnehmern. Gründe für ein Verbot habe es zunächst nicht gegeben. Erst als über die sozialen Medien stark mobilisiert wurde, wurde die Mahnwache kurz vor Beginn verboten und mehr als 800 Beamte zum Potsdamer Platz geschickt. Dann, so Slowik, seien hunderte Menschen mit einer Schnelligkeit auf den Platz geströmt, die man so bisher nicht gekannt habe. Mit Blick auf mögliche Verbote weiterer Demos sagte sie dem RBB:
Wir sind aber natürlich jetzt deutlich mehr auf der Hut, ob womöglich Veranstaltungen als Trittbrette genutzt werden.
Ein pauschales Verbot pro-palästinensischer Demonstrationen werde es nicht geben, betonte SPD-Innensenatorin Iris Spranger.
Wir stehen fest an der Seite unserer israelischen Freunde. Wir haben aber eine Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Auch das werden wir sehr klar in Berlin zu beachten haben und das beachten wir auch.
Augenmaß in einer schwierigen Lage, forderte Niklas Schrader von der Linksfraktion. Wenn Menschen den zivilen Opfern in Gaza eine Stimme geben wollten, sei das keine Unterstützung des Hamas-Terrors.
Man muss ganz genau hinschauen, dass diejenigen, die zu Recht ihre Versammlungsfreiheit wahrnehmen wollen, das auch tun können.
Den AfD-Abgeordneten Carsten Woldeit trieb die Frage um, ob unter den Demonstrationsteilnehmern vom Sonntag ausreisepflichtige Personen und bekannte Straftäter gewesen seien.
Wenn es auch die Möglichkeit gibt, eine Abschiebung oder eine Ausweisung zu vollziehen, dann muss sie auch vollzogen werden.
Wir werden konsequent ausweisen, wenn wir ausweisen können, hieß es dazu von Innensenatorin Iris Spranger. Sofort nach Abschiebungen zu rufen sei zu einfach, kritisierten die Grünen. Oft hätten Israelfeinde die deutsche Staatsangehörigkeit oder seien staatenlos und könnten deshalb gar nicht abgeschoben werden. Burkhard Dregger von der CDU will beim Thema Abschiebungen vor allem ran an den harten Kern der Hamas-Unterstützer. Allerdings hält er das Potenzial für sehr begrenzt.
Ich glaube, es ist eine einstellige Zahl von Aktivisten, aber das sind gerade diejenigen, die hier Öl ins Feuer gießen und die deswegen in diesem Land nichts zu suchen haben.
Die Berliner Polizei ist aktuell nicht nur bei Demos im Großeinsatz. Zurzeit bewacht sie mit 400 Objektschützern 100 israelische und jüdische Einrichtungen. Konkrete Hinweise, dass dort Angriffe geplant sind, gibt es laut Polizeipräsidentin Slowik zur Stunde nicht.
Das war Sabine Müller aus der RBB 24 Landespolitik für Berlin. Es geht viel um Raketenabwehrsysteme, wenn wir über die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten sprechen. Aber um Raketenabwehr geht es auch in Brandenburg. An der Grenze zu Sachsen-Anhalt soll das System Arrow 3 stationiert werden am Fliegerhorst Holzdorf. Bundesverteidigungsminister Pistorius war zu Besuch dort und unser landespolitischer Korrespondent Thorsten Südow war dabei.
Innerhalb der nächsten 4 Jahre soll der Bundeswehrstandort Schönewalde-Holzdorf an der Landesgrenze von Brandenburg und Sachsen-Anhalt wichtige Aufgaben bei der Luftabwehr und beim Einsatz schwerer Transporthubschrauber übernehmen. Das sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD heute nach einem Besuch des Fliegerhorstes.
Ich konnte mir heute ein Bild von diesem Standort machen, dass die Entscheidung, hier Arrow 3 und den Chinook zu stationieren, eine richtige ist, am richtigen Standort bei den richtigen Leuten. Denn wir reden hier über rund 500 Millionen Euro, die allein an diesem Standort für Chinook und Arrow 3 verbaut werden in den nächsten Jahren.
Mit dem israelischen Raketenabwehrsystem Arrow können auch in 100 Kilometer Höhe weitreichende gegnerische Raketen zerstört werden. 500 Millionen Euro würden für neue Hallen, Heizungssysteme sowie Instandsetzungseinheiten in Schönewalde-Holzdorf investiert, sagt Bundesverteidigungsminister Pistorius. Brandenburg und Sachsen-Anhalt werden eine Arbeitsgruppe einrichten, um die nötigen Bauprojekte am Bundeswehrstandort, die einen Wirtschaftsschub bringen werden, schneller umzusetzen. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke sagt, die Neuausrichtung der Bundeswehr sei überfällig.
Die Soldatinnen und Soldaten verdienen die beste Technik, die beste Ausstattung und beste Rahmenbedingungen an den Stützpunkten. Die wirtschaftlichen Auswirkungen werden für die Region deutlich messbar sein.
Von einem sehr großen Wirtschaftsimpuls für die Region und noch mehr Sicherheit spricht der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, Rainer Haseloff, CDU.
Des Weiteren müssen wir den Kommunen auch klar machen, dass es hier einen Zuzug enormer Größe geben wird. Das heißt, es müssen Baugebiete ausgewiesen werden. Es muss zur Kita-Planung, zur Schulplanung vieles nochmal auf diesen Standort hin durchgearbeitet werden.
Die ersten Chinook-Transporthubschrauber sollen im Jahr 2027 auf dem Fliegerhorst Schönewalde-Holzdorf stationiert werden. Die Zahl der militärisch und zivil Beschäftigten könnte von jetzt 1.800 auf etwa 2.500 steigen.
Thorsten Südow war das aus der RBB24 Landespolitikredaktion Brandenburg. Da verändert sich was in unserem Nachbarland. Höchstwahrscheinlich steht Polen vor einem Regierungswechsel. Laut vorläufigem Ergebnis der Parlamentswahl bekommt die regierende nationalkonservative PiS-Partei keine Mehrheit mehr zusammen. Oppositionsführer Donald Tusk dürfte versuchen, eine liberale Koalition aus drei Parteien zu schmieden. Die hätten dann wohl eine stabile Mehrheit. RBB-Reporterin Iris Wussmann hat sich in der Doppelstadt Guben-Gubin an der brandenburgisch-polnischen Grenze umgekehrt.
In der Stadt an der Neiße, die sich gern als deutsch-polnische Doppelstadt bezeichnet, wird die Stimmenauszählung mit Spannung verfolgt.
Ich hoffe, dass die Partei von Tusk irgendwie die Oberhand gewinnt, damit es hier bei uns so weitergeht. Denn wir haben eigentlich ein gutes Verhältnis mit den Polen. Wenn das so weitergeht, dass sie gegen die EU sind, dann bringt es uns ja gar nichts.
Tusk wird wahrscheinlich vielleicht, hoffentlich, eine Regierung bilden. Wird sich das allgemeine Verhältnis verbessern, denn zwischen Guben und Gubin läuft es ja eigentlich sehr gut.
Die Bürgermeister haben offenbar gute Arbeit geleistet. Auch wenn sich an der Zusammenarbeit mit einem möglichen Machtwechsel, so der Gubener Rathauschef Fred Barrow, nicht viel ändern wird, dürfte vieles leichter werden, wenn Demokratie künftig stärker gelebt wird.
Wir werden weiter kooperativ zusammenarbeiten. Wir werden weiter sehen, dass wir beide Stadthälften entwickeln, dass wir weiter ein Stück weit auch wieder zusammenwachsen. Ich glaube, für die EU und für den grenznahen Raum macht es auch einiges leichter. Ich erinnere an die Situation in der Oder mit dem Fischsterben. Ich erinnere an die Hochwassersituation bei uns hier in Guben. Wir rücken wieder etwas enger zusammen. Und wenn dann Berlin und Warschau sich auch wieder näher kommen, möglichst so nahe, wie es wir hier in Guben und Gubin haben, dann ist das eine gute Entwicklung.
Noch etwas zurückhaltend ist Tomej Bartschak, Chef im Gubiner Rathaus. Die Regierungsbildung dürfte Monate dauern, meint er. Wie die Oppositionskräfte unter einen Hut zu bringen sind, sei ihm unklar. Er hat 8 Jahre Übung im schwierigen Spagat, die regierende PiS nicht zu verärgern und vor Ort trotzdem etwas zu gestalten und meint:
Die parteilosen Kommunalpolitiker haben eigentlich die Schnauze voll. Wir möchten eigentlich unseren Job machen und nicht ständig Spagate machen. Wir machen unseren Job. Wir sind hier unten ganz nah an der Bevölkerung und wir möchten unsere EU-Projekte weitermachen. Wir haben gemeinsames vor und das ist das Wichtigste.
Nur eins stehe jetzt schon fest. Die Wahl hat die Polen in Scharen an die Urnen getrieben und das sei ein Sieg für die Demokratie.
Iris Wussmann war in Guben-Gubin unterwegs. Aller Studienanfang ist schwer. Die Vorlesungszeit an den Berliner und Brandenburger Unis beginnt. Und als wäre das für die Erstsemester nicht schon genug Aufregung, suchen viele von ihnen immer noch nach Wohnung oder WG-Zimmer. RBB24-Reporter Karl Winterhagen hat mit Berliner Studierenden über die schwierige Wohnungssuche gesprochen.
Ob ich wisse, wo es denn hier zur Einführung in die Philosophie geht? Das fragt mich am Montagvormittag eine junge Studentin vor der Freien Universität Berlin. Ich muss Sie enttäuschen. Ähnlich verzweifelt wie Sie sind zahlreiche Erstsemester zum Vorlesungsstart nicht nur auf der Suche nach dem Seminarraum, sondern auch noch nach einer Bleibe. Alina zum Beispiel. Sie kommt aus Belitz und fängt gerade an, Erziehungs- und Bildungswissenschaften zu studieren. Die Wohnungssuche findet sie
sehr schwierig. Ich würde gerne nach Potsdam ziehen, einfach um quasi den Mittelweg zu haben. Aber entweder ist es sehr teuer, es gibt viele Betrüger, die einen verarschen wollen oder man findet gar nichts oder viele wollen auch keine Studierenden irgendwie annehmen.
Und auf ein Zimmer in einem der Wohnheime zu warten, das kann dauern. Zum 1. Oktober standen laut Studierendenwerk noch fast 5000 Studis auf der Warteliste für einen der gerade mal 9200 Wohnheimplätze. 1,5 Jahre beträgt die Wartezeit im Moment. Also bleibt vielen Studienanfängern nur die Suche auf dem freien Markt. Wer kann, spart sich den Stress aber gleich ganz. Alle Berlinerinnen und Berliner, die ich auf dem Campus der FU treffe, wohnen noch zu Hause bei ihren Eltern. So wie Elias, der ist 18 und beginnt gerade Rechtswissenschaften zu studieren.
Ich wohne auch noch zu Hause, aber eben weil ja Ausziehen einfach ja, finanziell nicht wirklich möglich ist. Neben dem Studium müsste man so viel arbeiten, dass es ja einfach schwierig zu bewerkstelligen ist. Und deswegen wohne ich auch noch zu Hause und werde es, denke ich, auch noch weitermachen.
Für Ben dagegen war das keine Option. Er ist für sein Jurastudium aus Karlsruhe nach Berlin gezogen, in ein WG-Zimmer. Aber das hat seinen Preis.
650 Euro in Zehlendorf, also es ist halt hier direkt in der Nähe, aber ja, 650 Euro finde ich schon teuer. Vor allem gerade als Student kann man ja auch nicht mal unbegrenzt Geld einfach mal heranschaffen.
Mit den 650 Euro für sein WG-Zimmer liegt Ben tatsächlich im Berliner Durchschnitt. Das zeigen Zahlen des Internetportals WG gesucht. Nur in München ist es im Bundesvergleich noch teurer.
Der Uni-Alltag geht los und noch immer sind viele Studienanfänger auf Wohnungssuche. Unser Reporter Karl Winterhagen berichtete. Soweit der Tag in Berlin und Brandenburg.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.